So, guten Morgen. Wow, ich habe einen Halt drauf. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Vielen Dank ans Lobpreisteam, voll cool. Soll ich ein anderes Mikro nehmen oder kann man den Hall runternehmen? Echt keiner drauf? Ah, cool. Wer von euch ist denn heute zum ersten, zweiten oder dritten Mal da? Darf ich mal ganz kurz Hände sehen? Applaus. Ja, hier sind ein paar Leute das erste Mal da, wirklich cool. Willkommen in der Gemeinde Haus des Herrn. Wir sind eine postmoderne, evangelikale, charismatische Gemeinde. Dass wir postmodern sind, das sieht man daran, dass der Lobpreisleiter tätowiert ist und der Prediger Ohrringe trägt. Dass wir evangelikal sind, sieht man daran, dass wir das Evangelium predigen und sehr stark auf die Bibel fokussiert sind in unserer Predigt. Und charismatisch, das erkennt man daran, dass wir zum Teil eine halbe Stunde zu spät in den Gottesdienst kommen. Jeder ist herzlich willkommen, egal wann du gekommen bist. Es ist voll schön, dass du da bist. Genau. Ach ja, ich habe für euch eine Folie dabei, der erste Klick. Ihr wisst, wir sind übrigens die einzige Gemeinde, die einen Spezialservice hat, nämlich die beleuchtete Leinwand. Ist auch voll gut, ne? Alles nur für euch. Was ihr hier seht, ist ein vorläufiger Plan für ein Objekt, das wir gerade im Visier haben. Eine Halle in der Neckarauer Straße in Neckarau. Ja? Und das ist eine ziemlich coole Halle, weil die perfekt zu uns passt, zu unseren Ansprüchen und weil sie die drei wichtigsten Kriterien für eine gute Immobilie in sich vereint. Wer kennt die drei wichtigsten Kriterien für eine Immobilie? Lage, Lage, Lage. Wir haben viele Hallen angeguckt und die waren alle ganz toll und auch schön günstig, aber die waren zum Teil über eine Stunde weg vom Stadtkern, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Und diese Halle ist erreichbar über Straßenbahn, über Zug, mit dem Auto perfekt. Ist relativ in der Nähe vom McDonald's in der Neckarauer Straße. Bloß für euch einfach mal als Information. Und ihr seht hier die untere Ebene. Also wir planen momentan diese Halle umzubauen. Momentan ist es eine leerstehende Lagerhalle und wir haben vor, einen Gottesdienstraum zu machen mit Kaffeebereich. Ja, ne? Was ziemlich wichtig ist, einen Kaffeebereich zu haben. Toiletten wird es auch geben. Und ihr seht auf dieser Folie seht ihr jetzt keinen Kinderbereich. Das liegt daran, dass es den noch nicht gibt. Wir werden da, wo die gestrichelte Linie ist, planen wir gerade eine zweite Ebene in die Halle einzuziehen und da im zweiten Stock dann Kindergottesdiensträume zu haben. Einfach nur, um euch ein bisschen in unsere Planung mit reinzunehmen. Bitte betet dafür. Betet für zwei Dinge. Einmal betet darum, dass wir diese Halle bekommen und zweitens betet darum, dass wir die schnell bekommen. Wir haben noch verschiedene Dinge, die geklärt werden müssen, Anträge, die eingereicht werden und ge genehmigt werden müssen. Und das ist immer eine Frage des Timings auch. Vor allem Stadt, also Ämter plus Weihnachtszeit ist jetzt nicht unbedingt der absolute Geschwindigkeitsboost. Ja? Also betet bitte dafür, dass wir nicht ein halbes Jahr warten auf eine Genehmigung, sondern dass es schnell passiert. Betet auch in dem Zusammenhang dafür, dass wir eine Übergangslösung finden zwischen Rosengarten und dieser Halle. Wir wissen nicht, wie lang diese Überbrückungszeit sein wird. Wir wissen nicht, ob das im Seilwolf Center sein, also nicht im Seilwolf Center, in der alten Seilerei sein wird oder woanders. Also bitte betet weiter für uns und betet darum, dass wir gute Räumlichkeiten finden. Okay, wir sind in einer Predigtreihe jetzt vor Weihnachten. Jesus ist. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, die ein Stück weit erklären soll, wie wir in dieser Predigtreihe vorgehen. Und zwar aus Lukas 24, Vers 27. Das sehen wir, wie Jesus die Bibel ausgelegt hat damals. Also die Bibel damals war das Alte Testament und er hat Folgendes getan. Ihr erinnert euch an die Geschichte der Jünger nach Emmaus, wo Jesus sich ihnen anschließt und da steht Folgendes. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte Jesus ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf, beziehungsweise was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. In anderen Worten, Jesus nahm das Alte Testament und zeigte, dass alles darin auf ihn hinweist. Und das ist das Ziel für diese Predigtreihe. Wir wollen uns in der Zeit vor Weihnachten verschiedene alttestamentarische Geschichten angucken und stellen uns die Frage, inwiefern finden wir hier einen Hinweis auf Jesus Christus? Was lehrt uns diese Geschichte über unseren Herrn und Erlöser und größten Schatz? Also Jesus ist, ich möchte kurz beten und dann legen wir los. Gott, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass du uns viel mehr gegeben hast als ein Textbuch oder eine Bedienungsanleitung für unser Leben, sondern du hast uns dein inspiriertes Wort geschenkt, damit wir dich kennenlernen können und damit wir eine Richtlinie für unser Leben haben. Nicht ein Ratgeber, sondern eine Richtschnur. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns mitgeteilt hast, was dein Wille ist für unser Leben, was dein Wunsch ist für uns und wie du dir das vorstellst, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht nur das Gesetz geschenkt hast, sondern dass du uns auch das Evangelium geschenkt hast. Dass du uns nicht nur gesagt hast, was wir tun sollen, sondern dass du uns auch gezeigt hast, wie wir das tun können, Herr. So bitten wir dich heute Morgen, Herr, dass du uns beides schenkst, Gesetz und Evangelium, dass du uns sagst, was wir tun sollen, aber auch, wieso wir es tun können, Herr. Wir bitten dich, dass du zu uns heute Morgen sprichst und uns als Gemeinde verändert aus dem Gottesdienst gehen lässt. Herr, sprich zu unseren Herzen und verändere uns. Amen. Kannst schon mal den nächsten Klick machen. Jesus ist der bessere Isaak. Ich möchte mit euch heute Morgen eine Bibelstelle lesen. Ihr könnt schon mal dahin gehen. Ich habe es nicht als Folie, ich lese es euch einfach aus der Bibel vor, wenn du deine Bibel dabei hast. 1. Mose, Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 18. Und die Geschichte könnt ihr alle aus dem Rallye-Unterricht oder wenn du aus den neuen Bundesländern kommst, dann kennst du die Geschichte nicht aus dem Rallye-Unterricht. Dann hör gut zu. 1. Mose 22, 1 bis 18. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Das hat nichts mit dem Herrn der Ringe zu tun. Ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Also er hat wohl glühende Kohlen mitgenommen, um dann das Feuer anzuzünden auf dem Berg. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird es sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. 1. Mose 22, 1 bis 13. Die Geschichte von der Prüfung Abrahams, die gibt einen Vorgeschmack darauf, was rund 2000 Jahre später mit Jesus Christus passieren würde. Gott hat seinen Sohn geschickt. Ich möchte euch aus meiner Kinderbibel hier was vorlesen. Die Gott hat dich lieb Bibel. Ich empfehle die jedem. Die Gott hat dich lieb Bibel. Da steht Folgendes. Viele Jahre später würde ein anderer Sohn einen anderen Berg hinaufsteigen und Holz für eine Opferung auf seinem Rücken tragen. Wie Isaak würde auch er seinem Vater vertrauen und das tun, um was er ihn bat. Er würde sich nicht wehren und nicht weglaufen. Wer er war? Gottes Sohn, sein einziges Kind, das er so sehr liebte, das Lamm Gottes. Also wir haben hier eine Geschichte von Isaak, diesem unvollkommenen Opfer, dem nicht perfekten Opfer, und das verweist uns auf Jesus Christus, das vollkommene, das perfekte Opfer. Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Wir haben das letzte Mal gehört, Jesus Christus ist derjenige, der uns aus der Gefangenschaft der Sklaverei herausgeführt hat. Wir haben Jesus angesehen in Kontrast zu Mose als unseren Anführer, als unseren Befreier. Und heute wollen wir uns Jesus angucken als den besseren Isaak, als das bessere Opfer, als das Opferlamm Gottes. Jesus ist der bessere Isaak. Ich habe 4 Punkte für euch dabei. Inwiefern hat Jesus was mit Isaak zu tun? Isaak war der verheißene Sohn für Israel. Alle Hoffnung des Abraham, dass aus ihm ein Volk entstehen würde, lag auf Isaak. Isaak war der verheißene Sohn für das Volk Israel. Jesus Christus ist der verheißene Sohn, aus dem Gottes weltweites Volk entsteht. Jesus ist der bessere Isaak. Unsere ganze Hoffnung hängt an ihm. Zweitens, Isaak wusste nicht, was auf ihn zukam. Er hat gefragt, hey, wo ist das Schaf, das wir opfern wollen? Isaak wusste nicht, was auf ihn zukam, aber Jesus ist der bessere Isaak. Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Jesus hat einen Plan gehabt. Drittens, Isaak trug das Opferholz auf seinem Rücken. Jesus trug das Kreuz auf seinem Rücken, um stellvertretend für dich und für mich, für unsere Sünden zu sterben. Und viertens, Isaak lebte weiter, aber starb am Ende. Jesus Christus ist der bessere Isaak. Jesus Christus starb und lebt in Ewigkeit. Und er lebt heute noch. Genau, das ist der Punkt, wo ihr abschreien solltet und euch freuen. Dankeschön, Sepp. Jesus Christus ist gestorben, aber er lebt. Er ist der bessere Isaak. Lasst uns Punkt 1 angucken. Jesus ist der von Gott versprochene Sohn. Also Isaak war der Sohn der Verheißung. Er war der verheißene Sohn, der versprochene Sohn, aus dem das Volk Israel entstehen sollte. Jesus ist der verheißene Sohn, aus dem das weltweite Volk Gottes entsteht. Wir lesen in der Bibel, Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Lukas 19, Vers 10. Ich habe mal ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Mehr als 1 Milliarde Menschen leben momentan am Existenzminimum. Mehr als 1 Milliarde. Täglich sterben rund 30.000 Menschen aufgrund von Hunger und Armut. Täglich 30.000. 25 Millionen Menschen sind bereits an dem AIDS-Virus gestorben. 25 Millionen sind bereits tot. Und täglich kommen 11.000 Neuinfizierungen dazu. In den letzten 100 Jahren starben zwischen 100 und 180 Millionen Menschen in Kriegen. Allein im Jahr 2012 herrschen insgesamt 34 Kriege und bewaffnete Konflikte. 34. Und man schätzt, dass jährlich ca. 500.000 Frauen und Kinder aus Osteuropa verkauft werden nach Westeuropa. 500.000 Frauen und Kinder. Und weltweit werden momentan 100 Millionen Menschen in über 50 Ländern verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. 100 Millionen Menschen. Also wir leben in einer Welt, die weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Können wir vielleicht uns darauf einigen? Wir erfahren sehr viel Segen, wir erfahren sehr viel Gutes, aber wir leben bei weitem nicht in einer Welt, die perfekt und gut ist. Und das ist das Tolle an dem, was Jesus Christus verkündigt. Jesus Christus verkündigt, ich bin die Hoffnung für diese verlorene Welt. Ich bin die Hoffnung für die Welt. Jesus ist gekommen, um den Opfern Hoffnung zu bringen, und Jesus ist gekommen, um zu den Tätern zu gehen und ihnen Buße zu predigen, damit sie umkehren und Gnade erfahren. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und vielleicht siehst du nicht so aus, aber vielleicht bist du jemand, der Gewalt und der Grausamkeiten erfahren hat. Vielleicht bist du ein Opfer von Gewalt. Vielleicht in deiner Vergangenheit, vielleicht erlebst du es gerade jetzt in deiner Lebenssituation. Ich möchte dich ermutigen, höre den Ruf Jesu, ich bin die Hoffnung für die Opfer. Ich bin die Hoffnung für die, die leiden unter dem System dieser Welt. Oder vielleicht, siehst du nicht so aus, aber du bist ein Täter. Vielleicht bist du jemand, der in seinem Leben schon mal grausam war zu anderen Menschen. Vielleicht bist du jemand, der schon Gewalt angewandt hat. Dann möchte ich dich ermutigen, dir sagen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Jesus Christus selbst sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Markus 2, Vers 17. Ob du Täter bist oder Opfer bist, du bist Teil einer gefallenen Welt, aber Jesus ist gekommen, nicht um diese Menschen, diese Opfer und Täter, um diese Welt zu verurteilen und zu verdammen. Jesus Christus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Und du bist ein Teil davon. Ich möchte dich ermutigen, dass du siehst, dass Jesus Christus der verheißene Sohn für eine verlorene Welt ist. Also Jesus Christus ist gekommen, um die zerstörende Macht der Sünde zu brechen, um verlorene Sünder zu Miterben in Gottes Volk zu machen. Also Jesus ist der von Gott versprochene Retter der Welt. Also die Hoffnung der Welt ruht auf ihm. Die Frage ist, ob deine Hoffnung voll auf ihm ruht heute Morgen. Jesus Christus ist der bessere Isaak. Jesus Christus ist das perfekte Opfer, auf das du all deine Hoffnung setzen kannst. Ja, vielleicht erlebst du momentan Leid in deinem Leben, vielleicht plagen dich Sorgen und Ängste, vielleicht Süchte, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast in den letzten Tagen, vielleicht sogar heute Morgen darüber nachgedacht. Vielleicht wäre es gut, deinem Leben ein Ende zu setzen. Vielleicht stehst du am Rand und fühlst dich wie ein Ausgestoßener. Ja, vielleicht trifft es sogar auch die Situation in der Gemeinde zu. Vielleicht fühlst du dich wie jemand, der gar nicht so richtig in der Gemeinde drin ist und du stehst so am Rand. Vielleicht fühlst du dich verloren. Vielleicht fühlst du dich gefangen in deiner Sünde. Dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben. Jesus Christus ist gekommen für Menschen wie dich. Jesus Christus ist gekommen, um zu den Außenseitern zu gehen. Um zu denen zu gehen, die Täter waren. Er ist gekommen, um zu denen zu gehen, die Opfer waren. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen und ich möchte dich ermutigen, das als prophetisches Wort für dich anzunehmen und darüber nachzudenken, darüber zu beten. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus Christus Folgendes: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen im Laufe dieses Gottesdienstes die Ohren zu spitzen, deine Augen zu reiben und mit deinen Augen zu gucken und auf das Klopfen Jesu zu hören heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, auf die Stimme Jesu zu hören und ich möchte dich ermutigen, ihm heute die Tür zu öffnen. Ob du Christ bist oder nicht, ich ermutige dich heute Morgen ganz neu die Tür zu öffnen, ihn hineinzulassen. Jesus sagt, wenn du mir die Türe öffnest, dann werde ich zu dir kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Ist es nicht cool, die Aussicht, heute mit Jesus eine Zeit zusammen zu haben und in seiner Gegenwart zu ruhen? Öffne ihm die Tür, hör auf sein Klopfen. Jesus ist der von Gott versprochene Sohn. All unsere Hoffnung liegt auf ihm. Zweitens, Jesus wusste, was auf ihn zukam. Isaak hat Folgendes gesagt. Mein Vater. Und Abraham gesagt, ja, was los? Und Isaak sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Isaak marschierte also auf den Berg hoch und er hat nicht so richtig Ahnung gehabt, was sein Vater vorhat. Aber Jesus ist der bessere Isaak, er kannte den Plan seines Vaters. Wir lesen in Markus 8 Folgendes, da sagt Jesus, ich muss vieles leiden und verworfen werden. muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus wusste genau vor seiner Kreuzigung, was geschehen würde. Er war der bessere Isaak, der wusste, was auf ihn zukommt. Also der Opfertod am Kreuz war Jesus als Plan des Vaters bekannt. Jesus sagt im Johannesevangelium Folgendes. Kapitel 17, Vers 4. Das sagt Jesus zu Gott, dem Vater. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jesus Christus kannte seinen Auftrag. Er wusste, wozu er hier ist. Er ist auf die Welt gekommen, um für uns zu leben, für uns zu sterben und für uns aufzuerstehen. Der Opfertod Jesu am Kreuz war kein schrecklicher Unfall. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder einen Text von einem Theologen gelesen, der sagt, ja, der Opfertod war gar nicht notwendig. Das war ein blöder Unfall. Der hat es nicht ganz verstanden. Es war auch keine Überraschung für Jesus, dass er auf einmal ans Kreuz geschlagen wurde. Gott wusste von Anfang an, dass die Menschheit den stellvertretenden Opfertod Jesu notwendig haben würde, um mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Wir lesen im 1. Petrus 1, Vers 20 Folgendes. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Gott war nicht davon überzeugt, dass unsere Eltern Adam und Eva, er war nicht davon überrascht, Entschuldigung, dass Adam und Eva die Frucht essen. Was habt ihr getan? Ich bin überrascht. Nein, er wusste, dass es geschehen würde und er hat von Anfang an Jesus Christus als Opferlamm ausersehen für uns. Jesu Tod am Kreuz war Gottes Heilsplan für eine gefallene Welt. Und es war Jesu freie Entscheidung, für uns auf die Erde zu kommen und für uns zu leben und für uns zu sterben. Jesus hatte einen Plan und er hat ihn erfüllt. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Jesus Christus hat den Plan erfüllt. Und weißt du, was das bedeutet für dich und mich? Es bedeutet, du bist kein Zufallsprodukt. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat dich geplant. Gott hat dich gewollt. Und Gott hat deine Rettung geplant. Wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst an ihn, dann gilt für dich folgende Aussage Gottes. Epheser 1, Vers 4. Ich habe euch erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. In meiner Liebe habe ich euch dazu vorherbestimmt, meine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen meines Willens. Das gilt für dich. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich glaube an Jesus Christus, dann gilt für dich, Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geplant, Gott hat deine Rettung geplant. Wenn du heute Morgen hier bist und du hörst diese Message heute zum ersten Mal, dann möchte ich dich einladen, glaubensvoll all dein Vertrauen auf ihn zu werfen. Jesus sagt, wer zu mir kommt und anklopft, dem werde ich auftun. Und in der Offenbarungsstelle sagt er, ey, ich klopfe an, ich will rein. Jesus hat deine Rettung geplant, aber nicht nur, und das ist vielleicht eine Neuigkeit für dich, Jesus hat nicht einfach nur deine Rettung geplant, Jesus hat immer noch einen Plan für dein Leben. Wir leben manchmal so und wir glauben das manchmal, dass Gottes Plan für unser Leben mit unserer Errettung aufgehört hat. Ja, und wir denken, oh, so jetzt müssen wir das irgendwie noch über die Runden bringen und dann ist alles okay. Das stimmt nicht. Jesus Christus hat einen Plan für dein Leben. Jesus Christus hat einen Plan für deinen Tag heute. Erster Advent. Jesus Christus hat einen Plan für dich. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Römer 8, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also Gott hat deine Rettung geplant und Gott plant, dich weiterhin zu beschenken. Gott plant, dich weiterhin zu segnen. Nimm das heute Morgen als eine Botschaft für dich an. Gott möchte dich täglich beschenken, über deine Errettung hinaus. Gott ist nicht nur großzügig, er hat die Großzügigkeit erfunden. Gott hat einen Plan für dein Leben. Jesus Christus ist der bessere Isaak, weil er wusste, was er tut. Dritter Punkt. So wie Isaak das Opferholz den Berg hochgetragen hat, so hat Jesus das Kreuz auf seinem Rücken getragen. Kannst du dir das vorstellen? Jesus Christus wusste, was Gottes Plan mit ihm ist. Er wusste, dass er am Kreuz sterben müsste. Das Kreuz war die schlimmste mögliche Hinrichtungsmethode, die jemals entwickelt wurde in der Geschichte der Menschheit. habt bestimmt schon das ein oder andere darüber gehört, vielleicht den einen oder anderen Film gesehen. Ihr wisst, Menschen, die gekreuzigt wurden, die wurden ans Kreuz geschlagen durch ihre Handgelenke und Fußgelenke hindurch. Und sie sind nicht einfach mal so schnell gestorben, sondern Menschen, die am Kreuz starben, die wurden so hingerichtet, damit sie extrem lange und extrem qualvoll sterben. Man hat seine Füße auf einem Brett gehabt, um sich aufstützen zu können. Und immer wenn man die Kraft verloren hat und vielleicht ohnmächtig wurde, dann hing man an seinen Händen. Das ganze Gewicht hing an den Händen. Die Muskeln hier wurden nach oben gezogen und man hat angefangen, Erstickungserscheinungen zu haben. Und dann hat man wieder sein Bewusstsein erlangt. Man hat Atemnot gehabt und aus Reflex hat man sich hochgestellt und hat wieder Luft bekommen. Die Sonne hat geschienen, manchmal tagelang. Jesus Christus wusste, dass es auf ihn zukommt und er hat es trotzdem getan. Er hat trotzdem das Kreuz auf dem Berg hochgetragen, den man Schädelstätte nennt. Manche Menschen, die gekreuzigt wurden, die haben sich absichtlich an ihre Arme gehängt, so richtig ihr Gewicht an die Handgelenke, damit sie schnell ersticken. Und die Römer haben sich gedacht, das ist blöd. Das verstößt gegen die Regeln. Wir wollen nicht, dass die Leute am Kreuz schnell sterben. Dann hat man ihnen schnell einen Schemel unter den Hintern gemacht, damit sie sich nicht nach unten hängen lassen konnten. Damit der Tod länger und qualvoller ist. Man hat sich ziemlich viel Ekliges ausgedacht, um den Tod so lang wie möglich hinauszuzögern. Jesus Christus wusste, dass das auf ihn zukommt und er hat es trotzdem getan. Was für ein Zeichen seiner Liebe für dich und für mich, was für ein Zeichen seines Gehorsams Gott gegenüber, dass Jesus Christus die Kreuzigung angenommen hat, um dich und mich frei zu machen. Wir lesen im Philipperbrief folgendes: Jesus nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er wusste, dass er die schlimmste Hinrichtungsmethode, die man je erfunden hat, durchleiden musste, um dich und mich zu retten, und er hat es trotzdem getan. Jesus ist der bessere Isaak. Er hat das Kreuz getragen. Und am Kreuz hat Jesus Christus unseren Platz eingenommen. Stellvertretend für uns ist er am Kreuz gehangen. Er hat Gottes Zorn, der auf unserer Sünde lag, für sich auf sich gezogen. Er, der ohne Sünde war. Und die Theologen, die nennen das stellvertretenden Sühnetod. Ja, darüber sprechen wir heute Morgen, über den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Jesus ist das bessere Opferlamm, er ist der bessere Isaak, weil er den stellvertretenden Sühnetod für uns auf sich genommen hat. Jesus hat an deiner Stelle die Strafe gesühnt. Jesus hat an meiner Stelle die Strafe für deine und meine Sünde gesühnt. Er hat aber nicht nur deine Schuld und Scham getragen. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus folgendes: Ihr Ältesten, seid treue Hirten der Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also Jesus Christus hat nicht nur deine Schuld getragen, sondern er hat dich auch erworben. Paulus sagt hier, die Gemeinde ist durch das Blut von Jesus erworben worden, gekauft worden. Jesus hat für dich gelitten und er hat für dich bezahlt. Matthäus 20, Vers 28 steht, Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Jesus Christus ist der bessere Isaak, weil er sein Blut als Währung eingesetzt hat, um dich frei zu machen, um dich zu erkaufen. Wenn du Teil von der Gemeinde bist, musst nicht HDH sein, dann wurdest du mit Blut gekauft. Klingt abgefahren. Ein Lösegeld für viele. Und meine Frage, was denkst du, an wen ging das Lösegeld? An wen ging das Lösegeld? Brauchst nicht rausrufen, aber frag dich das mal selbst. An wen ging das Lösegeld? Hat jemand von euch die Chroniken von Narnia gesehen? Den ersten Teil? Ah, so 3, 4. Hat jemand von euch das gelesen, das Buch? Vielleicht nicht gesehen, den Film, sondern gelesen, ein paar. Ein super tolles Buch, eine meiner Lieblingskindergeschichten. Aber C.S. Lewis hat da einen Fehler eingebaut. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, im ersten Film oder im zweiten Buch, je nachdem, hat Aslan, der König, der stellvertretend für Jesus steht, hat ein Lösegeld bezahlt an wen? An die weiße Hexe. Okay? Das ist nicht unbedingt korrekt. Ja? Jesus hat kein Lösegeld an den Teufel bezahlt, damit wir aus seinen Klauen befreit sein könnten. Wir haben letzte Woche gehört, wir wurden befreit aus der Macht des Teufels hinein in das Reich seines geliebten Sohnes, aber Jesus hat kein Lösegeld an den Teufel bezahlt, sondern das Blut Jesu hat uns freigekauft vom gerechten Zorn Gottes. Das Problem der Sünde ist nicht in erster Linie der Teufel, sondern ist der Zorn Gottes, der auf der Sünde ruht und verdammt. Also Jesus Christus hat uns freigekauft vom gerechten Zorn Gottes über unsere Sünden. Der Zorn Gottes, der Sünder verdammt, wendet sich von uns ab, denn Jesus Christus hat diesen Zorn getragen, stellvertretend für uns. Und da haben wir, ich habe ein Bild für euch dabei, das kennt ihr vielleicht schon. Also Sepp, das bist du. Das ist der Sepp mit seiner Sünde und du hast voll zugenommen, muss ich sagen, ja. Und Sepp steht da mit seiner Sünde und Gott guckt auf ihn drauf, aber weil Jesus Christus stellvertretend für ihn gestorben ist, steht die Gerechtigkeit Jesu vor dem Sepp und alles, was Gott sieht, ist die Gerechtigkeit Jesu und nicht mehr die Sünde, die Sebastian täglich fabriziert. Ich gehe davon aus. Also, das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist nicht, dass der Teufel uns nicht mehr in seinem Griff hat. Ich meine, natürlich ist es die gute Botschaft, ja, natürlich. Aber Jesus hat nicht das Lösegeld an den Teufel bezahlt, um uns freizukaufen aus der Hand des Teufels, sondern Jesus hat das Lösegeld seines Blutes bezahlt, damit der Zorn Gottes nicht mehr auf uns ruht. Und das ist ein Grund zur Freude. Gott ist nicht mehr zornig auf uns, sondern Gott nimmt uns an als seine geliebten Kinder. Er ist nicht länger zornig über unsere Sünde, sondern er sieht Jesu Gerechtigkeit in uns, Jesu Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Jesus hat wie auf ein Bankkonto seine Gerechtigkeit eingezahlt. Wir waren von unendlich Minus Schulden und er hat unendlich Plus auf unser Bankkonto eingezahlt, damit wir nicht mehr den Zorn Gottes, sondern die Gunst Gottes in unserem Leben sehen. Also ab deiner Bekehrung zu Jesus rechnet dir Gott nicht mehr deine Sünde an. Ab deiner Bekehrung zu Jesus rechnet dir Gott die Gerechtigkeit Jesu an, die er am Kreuz für dich erworben hat. Das lesen wir in Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn Gottes, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Du bist dem Zorn Gottes nicht mehr ausgeliefert. Vielleicht hast du den Glauben, vielleicht bist du davon überzeugt, Gott ist zornig über mich. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser und dein größter Schatz ist, dann ist es nicht wahr, dass Gott zornig ist über dich. Der Zorn Gottes ist abgewandt von dir. Gott kann manchmal sauer sein über das, was wir tun, aber das ist nicht Gottes verdammender Zorn, der auf uns ruht. Okay? Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn Gottes? Und das ist der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Gott verschont uns Sünder, weil er seinen Sohn nicht verschont hat. Jesus Christus ist der bessere Isaak. Jesus Christus ist das bessere Opferlamm. Gott verschont uns Sünder, weil er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Jesus ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Also Jesus hat dich mit seinem Blut freigekauft und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du bist extrem wertvoll. Eine Sache ist deshalb wertvoll, weil irgendjemand bereit ist, sehr viel dafür zu bezahlen. Das ist zum Beispiel mit der neuen PlayStation 4 so. Ja? Die ist deshalb wertvoll, weil viele Leute dafür bereit sind, ganz viel zu bezahlen. Ich habe hier ein zweites Bild für euch dabei. Guck mal, ist ein schönes Bild, ne? Nee, es ist grottenhässlich. Also finde ich zumindest, ich weiß nicht, also ich war letzt in der Skybar und habe das Spiel Dortmund gegen Bayern geguckt, ja, es ging 3-0 aus für Bayern und da bin ich dann auf Toilette gegangen und da hing so Kaffee-Bistro-Kunst, wahrscheinlich von der Cousine vom Bistro-Besitzer, ja, sah ungefähr so aus, also einfach das erste Mal im Leben Pinsel in die Hand genommen, ein bisschen Farbe und dann da drauf rumgeschmiert, ja, und dann, oh, das sieht aber abstrakt aus, hängen wir gleich mal auf die Toilette. Die Toilette war ein guter Ort dafür. Und dieses, Also ich habe nicht mit dir drüber gesprochen und ich hoffe, du hörst es nicht zu, liebe Cousine. Und wenn, dann tut mir das leid. Aber es ist einfach, es war ein schlimmes Bild. Und dieses Bild hier sieht ähnlich aus, ja. Das Bild heißt, Achtung, abstraktes Bild 809-4. Gut, so, was würdet ihr für dieses Bild bezahlen, wenn ihr richtig, richtig viel Kohle hättet? Ein Fuffi? Okay, ich nicht. Also, es ist relativ groß. Also, der Leinwandpreis, den muss man mit einrechnen. Also, man kann es nicht ganz umsonst bekommen. Aber jetzt, was denkt ihr, was kann man für dieses Bild bezahlen hier? Abstraktes Bild 809-4. 50, wer bietet mehr? Wie viel? 55, okay. Wir haben 55, irgendein höheres Gebot noch? Okay, krass, ja. Ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen, wer der Künstler ist. Ich weiß es nicht. Also der Künstler, das ist eine gute Frage, ja. Der Wert einer Sache ist nicht nur davon abhängig, wie viel man bereit ist, dafür zu bezahlen. Der Wert einer Sache ist auch durchaus davon abhängig, wer derjenige ist, der das Kunstwerk geschaffen hat. Das ist gut für dich, weil erstens, du hast einen Oberkünstler überhaupt, der dich geschaffen hat. Im Epheserbrief steht, wir sind sein Werk, was übersetzt heißt so viel wie wir sind sein Kunstwerk oder wir sind seine Poesie. Ja, Gott ist der Künstler, der uns geschaffen hat. Das heißt erstens, du bist wertvoll, weil der Künstler, der dich gemacht hat, extrem gut ist. Okay? Das ist eine Sache. Du bist wertvoll, weil du gemacht wurdest von dem größten Künstler. Aber zweitens, du bist wertvoll, weil jemand sehr viel bereit war, für dich zu bezahlen. Für dieses Bild wurde in einer Auktion die Summe von 24,6 Millionen Euro bezahlt. 24,6 Millionen Euro. Dieses Bild ist vor allem deshalb wertvoll, weil irgendjemand dumm genug war, 24,6 Millionen Euro dafür zu bezahlen. Jesus Christus hat mehr als 24,6 Millionen Drachmen oder was auch immer für dich bezahlt. Jesus Christus hat sein Blut auf die Erde fallen lassen. Die teuerste Währung, das Blut des Sohnes Gottes, um dich frei zu machen. Du bist wertvoll, weil für dich extrem viel bezahlt wurde. Römer 10, Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man dem glaubt. Wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Du wurdest freigekauft. Das Einzige, was du zurückzahlen musst, ist Vertrauen in ihn. Ist das nicht cool? Du musst nicht 100 Sozialarbeitsstunden abfeiern. Du musst nicht so ein schönes Bild malen. Du musst nicht ein Jahr in der Wüste leben und fasten. Du musst nicht, du musst nicht, du musst nicht. Gott sagt, das Einzige, was du bringen musst, ist Glaube an mich, Vertrauen in mich, das ich dir vorher schenke. Ich möchte mit euch eine Sache zwischendurch machen. Wenn du Christ bist, es schadet nicht, das mitzubeten. Wenn du nicht Christ bist, aber du möchtest der Sache Ausdruck verleihen, dass du glaubst, dass du Sünder bist und dass du glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dass das Blut, was er vergossen hat, für dich gilt, dann bitte ich dich einfach, ich bete ein Gebet vor, ich bitte alle Christen im Raum, das einfach mir nachzusprechen und wenn du sagst, hey, du möchtest es mitsprechen, dann fällst du nicht peinlich auf, weil alle anderen beten es auch, aber du merkst, du kannst so sagen, hey Gott, das ist genau jetzt zwischen dir und mir. Ich bete das Gebet vor und betet einfach mit mir mit. Und wenn du das noch nie gesprochen hast, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen die Sache klar zu machen mit Gott. Jesus, ich bin nicht perfekt. Ich bekenne meine Sünde vor dir. Ich vertraue darauf, dass dein stellvertretender Sühnetod am Kreuz ausreicht, um mich von meiner Schuld und Scham freizusprechen. Vergib mir meine Sünden. Werde mein Herr und mein Meister und mein größter Schatz. Amen. Es ist für uns als Christen gut, und wichtig, immer wieder unsere Sünde zu bekennen vor ihm und seine Gnade in unser Leben einzuladen. Und es ist vor allem wichtig, wenn du Jesus noch nicht kennst, diesen Schritt zu tun und alles auf ihn zu setzen. Glauben heißt nicht einfach nur im Kopf für wahr halten, was jemand sagt, sondern Glauben im ursprünglichen Text besagt eigentlich Vertrauen auf jemanden, Vertrauen auf etwas. Ich möchte dich einladen, dein Vertrauen, ob du Christ bist oder nicht, aber vor allem, wenn du noch nicht Christ bist, dein Vertrauen auf Jesus Christus zu werfen und alles auf eine Karte zu setzen. Okay, letzter Punkt. Jesus starb und lebt in Ewigkeit. Isaac ist nicht gestorben und ist am Ende dann doch gestorben. Jesus ist gestorben und am Ende ist auferstanden. Hebräer 11, Vers 19, da steht folgendes. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Deshalb hat er seinen Sohn mit nach oben genommen. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Hebräer 11, Vers 19. Bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Isaak ist vom Tod zurückgekommen, aber Jesus Christus ist der bessere Isaak. Er ist tatsächlich vom Tod zurückgekommen. Er ist tatsächlich gestorben für dich und mich und tatsächlich nach 3 Tagen ist er auferstanden. Sepp? Ja, genau. Das Evangelium ist nicht, dass Jesus gekommen ist, ein perfektes Leben geführt hat und dann für uns gestorben ist. Das ist ein Teil des Evangeliums. Es ist tatsächlich Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Jesus Christus ist für dich und mich gestorben, aber es geht weiter. Jesus ist am 3. Tag auferstanden. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Satan, die Macht der Sünde und den Tod überwunden. Der Satan wurde bloßgestellt. Er hat sich gefreut, yes, ich habe Gottes Sohn ans Kreuz gebracht. Ich habe gewonnen. Und 3 Tage später wurde ihm klar, nee, ich habe alles verloren. Der Tod hat gedacht, ja, ich habe den Sohn Gottes in den Hades gezogen. Ich habe gewonnen. Und 3 Tage später ist er auferstanden und der Tod hat gemerkt, hey, nee, hier ist was unheimlich schief gelaufen. Jesus Christus ist nicht nur für uns gestorben, sondern auch auferstanden. Er hat den Tod und den Teufel, den Satan, den Widersacher Gottes überwunden. Und hier möchte ich den aktiven, herausfordernden Teil meiner Predigt anbringen. Ihr habt jetzt viel gehört, was Jesus für uns getan hat, was Jesus gemacht hat, wie wertvoll du für ihn bist. Aber hier hört die ganze Sache nicht auf. Jesus hat alles für dich gegeben, damit du alles für ihn geben kannst. Die Gleichung ist nicht, gib alles für Jesus und dann bist du okay mit ihm, sondern die Gleichung ist, Jesus hat alles für dich getan und deshalb kannst du alles für ihn geben. Weil Jesus für dich starb und lebt, kannst du für ihn sterben und leben. Oder anders ausgedrückt, weil Jesus für dich starb und lebt, musst du für ihn sterben und für ihn leben. Wenn Jesus Christus uns ewiges Leben schenkt, wenn Jesus Christus uns befreit aus der Sklaverei der Sünde, wenn Jesus Christus an unserer Stelle am Kreuz unsere Schuld und Scham trägt, kann es uns nicht kalt und unverändert lassen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, fang was mit dem an, was Jesus für dich getan hat. Fang was mit dem an, was Jesus über dich sagt. Fang was damit an, was Jesus dir an Wert und an Wertschätzung gebracht hat. Ich möchte euch eine Bibelstelle am Ende vorlesen. Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. 1. Petrus 1. Ab Vers 14. Und hier spricht Petrus zu Christen, die wertvoll für Gott sind, an deren Stelle Jesus gestorben ist, für die Jesus auferstanden ist. Und er sagt folgendes, als Kinder des Gehorsams, das ist dein Titel übrigens auch, du bist ein Kind des Gehorsams, du warst ein Kind des Zorns, so spricht die Bibel über uns Christen, bevor wir Christen wurden, wir waren Kinder des Zorns, der Zorn Gottes hat auf uns gelastet und Gott hat uns Leben und Gehorsam und Glauben geschenkt. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also vor Jesus wart ihr unwissend, mit Jesus seid ihr wissend geworden, so wie Jesus euch auf eine heilige Art und Weise gerettet hat, so sollen wir unser Leben heilig leben. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und Vers 18 geht es weiter. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Jesus hat nicht 24,6 Millionen Euro für dich bezahlt. Du wurdest nicht erkauft mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, also von eurem nichtigen Wandel, von eurem Lifestyle vor Jesus, seid ihr nicht durch Geld erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ich möchte dich einladen, heute Morgen mit dem Bewusstsein in den ersten Advent hineinzugehen, dass du teuer bist, dass du teuer erkauft wurdest, dass Jesus Christus aus Liebe und Gehorsam ans Kreuz gegangen ist, einen schrecklichen Tod gestorben ist, ins Grab gelegt wurde, nach 3 Tagen auferstanden ist, damit du Leben hast. Und diese Tat ist ein für alle Mal, ist nicht rückgängig zu machen. Ich lade dich ein, alles auf diese Sache zu setzen in deinem Leben. Jesus, wir danken dir, dass Gottes Wort in allen Facetten auf dich hinweist. Jesus, dass du der Dreh- und Angelpunkt aller Dinge bist, Herr. Dass du von Anfang an als Opferlamm ausersehen warst, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns erkauft hast, erworben hast durch dein Blut, Herr. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören dir, Jesus. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns als wertvoll erachtest. Gott, wir danken dir dafür, dass nicht mehr dein Zorn auf uns lastet, sondern die Gerechtigkeit Jesu uns zugeschrieben wird. Wir danken dir dafür, dass du uns frei gemacht hast, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in dieser Erbschaft, in diesem Vermächtnis zu wandeln, als deine Kinder, ein heiliges Leben zu führen, ein Leben der Dankbarkeit zu führen, ein Leben zu führen, das deinem Plan entspricht, Herr. Herr, vor allem jetzt in der Zeit, wo wir uns vorbereiten auf das Weihnachtsfest, auf die Tatsache, dass du in die Welt gekommen bist, Herr. Lass uns unseren Blick auf dich richten, Herr. Unsere Identität von dir empfangen, unseren Wert von dir empfangen, unseren Lifestyle von dir diktieren, Herr. Wir wollen diese Adventszeit, diese Ankunftszeit, die Vorbereitung auf die Ankunft fest auf dich blicken, auf das Kreuz und auf das leere Grab, Herr. Du sitzt zu Rechten Gottes und du trittst für uns ein und du wirst wiederkommen. Du wirst wiederkommen, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Wollen wir noch ansagen? Ich spreche noch kurz einen Segen und wir beenden den Gottesdienst. Herr, so segne ich jeden Einzelnen in diesem Raum, Herr. Ich bitte dich, dass du uns mit den Worten, die wir gesungen haben im Lobpreis, mit den Worten, die wir gehört haben in deinem Wort und in der Predigt, wir bitten dich, dass du uns führst und jeden Einzelnen in diesem Raum führst, in die Woche hinein, dir nachzufolgen mit dem Wissen, dass du für uns bist, dass du uns freigekauft hast ein für alle Mal und dass du das perfekte Opferlamm bist. Herr, hilf uns, diese Botschaft nicht nur für uns anzunehmen, sondern lass uns den Schritt weitergehen. Ich segne jeden Einzelnen damit, die, wie es im Epheserbrief steht, die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums anzuziehen. Herr, segne uns mit einem Feuer, das in uns brennt, das wir nicht für uns behalten können. Wir bitten dich, Herr, dass du uns den Segen schenkst, die Botschaft von deiner Errettung und von deiner Heilstat und von deinem Heilsplan weiterzugeben. So segne ich uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.